Wir schlagen wieder die Apostelgeschichte auf. Sie ist es ja, die uns von dem erzählt, das wir heute feiern. Wir schlagen das erste Kapitel auf. Wir feiern heute das Kommen des Geistes, wie schon besprochen, aus Kapitel 2. Ich möchte aus dem ersten Kapitel etwas aus dem Vorfeld lesen, das auch von Bedeutung war, für das das später kam. Das erste Kapitel legt den Grundstein für die Apostelgeschichte. Kapitel 2 beginnt dann die Erzählung von dem, was der Heilige Geist getan hat, als der Herr Jesus ihn sandte. Wir beginnen zu lesen mit Vers 1. Ich werde nicht erst lesen und dann eine Predigt halten. Ich will einfach Bemerkungen machen, während wir lesen. Das ist eine Form der Verkündigung und ich habe sie gern und ich habe sie auch genossen, wenn andere, auch geschulte Prediger, diese Methode benutzten. Sie ist sehr praktisch, jeder kann mitkommen. Wenn man die Bibel dabei hat, kann man mitlesen und den Bemerkungen kann man vielleicht etwas besser folgen. Wir lesen Vers 1. Einen ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, das Jesus anfing zu tun und zu lehren. Einen ersten Bericht. Haben wir den? Oder hat Theophilus ihn verloren? Wer war Theophilus? Nun, das wissen wir nicht. Es wird nicht viel von ihm gesagt. Sein Name kommt vielleicht nur zweimal vor in der Heiligen Schrift. Das erste Mal im Lukas-Evangelium. Das ist der erste Bericht, den Lukas verfasst hat für seinen Freund Theophilus. War er reich? War er arm? War er jung bekehrt? War er ein Fürst? Es wird einiges vermutet, aber wir wissen einfach nicht. Aber darauf kommt es eigentlich nicht an. Aber es ist schön zu lesen, dass Lukas zwei Bücher, die ein erhebliches Maß an neutestamentlichem Material ausmachen, dass er diese zwei Bücher für eine Person verfasst hat. Vor vielen Jahren wohnten wir in Baden-Baden und wir bekamen Besuch von einem Ehepaar aus Indien. Sie waren dort Missionare gewesen und aus familiären Gründen sahen sie sich genötigt, nun einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich weiß nicht, wie es kam, aber sie waren einige Zeit bei uns. Und wir hatten Gemeinschaft miteinander. Und ich war noch ein junger Missionar. Und er sagte mir eines, das bei mir sich festgesetzt hat. Verachte nicht die Gelegenheit, nur einer Person zu dienen. Unser Herr und Meister Jesus Christus hat sich für die Einzelnen Zeit genommen. Für einen einzelnen Menschen, sei es ein Mann, eine Frau, ein Kind. Das war typisch Jesus und das ist typisch Gott, denn Jesus offenbart ja das Wesen Gottes. Er ist ein Gott aller Menschen, aber er ist genauso ein Gott eines jeden Einzelnen. Und er kennt einen jeden Einzelnen von uns hier. Und sein Wort richtet er ganz persönlich, wie in einem Brief, ganz persönlich an uns adressiert. Ich nehme nicht an, dass hier jemand Theophilus heißt, vielleicht Theophil, aber wie immer man auch heißt, ob weiblich oder männlich, Jesus kennt unseren Namen und wenn wir sein Wort aufschlagen, dann dürfen wir unseren Namen dort lesen. O Herbert, oder wenn du Anna heißt, oder Maria, oder wie immer auch. Es ist für dich gedacht. Dieses Wort O steht nicht immer im biblischen Text, wenn es in der deutschen Bibel steht. Aus irgendeinem Grund sehen sich nicht nur deutsche, sondern auch englische Übersetzer genötigt, manchmal ein O davor zu schieben. Sie meinen, der Text würde das hergeben. Ich bin nicht ganz der Meinung, ich möchte mich darauf beschränken, es nur in der deutschen Fassung zu stehen zu lassen, wenn es auch im Grundtext so steht. Und hier steht es so. Einige Male im Grundtext gebraucht der sparsame Schreiber dieses Wort mit nur einem Buchstaben O. Und das ist dann von Bedeutung. O Theophilus. Und interessant ist, dass in dem Text, den ich gelesen habe, es nicht am Anfang steht. Und das ist richtig so. Im Grundtext steht es auch nicht am Anfang. O Theophilus, einen ersten Bericht und so weiter. Das ist keine billige Anrede, so wie wir einen Brief beginnen, lieber sowieso, ob der lieb ist oder nicht. Danach fragen wir nicht zunächst, vielleicht. Wir schreiben einfach auf diese Art und Weise einen Brief. Nicht so. Kein Wort ist ohne Bedeutung in der Heiligen Schrift. Hier wird es hineingeschoben, zwischendurch. Das fällt auf. Einen ersten Bericht habe ich verfasst. O Theophilus, merke dir, was ich dort geschrieben habe. Hast du es noch in Erinnerung? Und was hat er geschrieben? Ein wunderbares Buch. Lukas hat zwei Bücher geschrieben. Das eine hat 24 Kapitel, das andere hat 28 Kapitel. Aber das sind keine Kapitel gewöhnlicher Länge. Ein gewöhnliches Kapitel kann man in 5 Minuten lesen, weil es etwa 25 Verse hat. Nicht die von Lukas. Das sind lange Kapitel. Da kann ein Kapitel 3-mal so lang sein wie ein gewöhnliches. Und das heißt, dass das ganze Buch eine erhebliche Länge bekommt. Wir haben sehr viel Neues Testament aus einer Hand des Lukas. Und dieses wurde alles an eine Person gerichtet. Und das eine erzählt von dem, dass Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und das andere erzählt von dem, dass Jesus fortsetzte zu tun und zu lehren. Schön. Lukas hat Jesus lieb gewonnen. Und er macht Jesus dem Theophilus lieb. Theophilus, o Theophilus, höre, merke dir noch einmal, was Jesus getan hat und was er gesagt hat. Und wenn du das gelesen hast und dir gemerkt hast, dann bist du imstande, jetzt weiterzuhören, weiterzulesen und dir zu merken, was Jesus getan hat, nachdem er gen Himmel fuhr. Noch bevor er gen Himmel fuhr, er holt einfach etwas aus, geht etwas zurück. Der erste Teil der Apostelgeschichte deckt sich mit dem letzten Teil des Lukas-Evangeliums. So verzahnt er die beiden Berichte. Und dann erzählt er, was Jesus nach seiner Himmelfahrt getan und gelehrt hat oder gesagt hat durch Menschen. Oder auch, wenn er persönlich Menschen angesprochen hat, wie er den Saulus angesprochen hat. Saul, Saul, was machst du da? Warum? Aber zurück zu dem ersten Bericht. Was hat denn Jesus getan und gesagt? Merken wir uns die Reihenfolge übrigens. Nicht gesagt und getan, sondern getan und gesagt in dieser Reihenfolge. Jesus kam auf die Erde zu handeln. In Jesus handelt Gott. In Jesus holt er uns aus der Dunkelheit dieser Welt und stellt uns auf einen Felsen. Dazu kam Jesus auf die Welt. Und Lukas nimmt sich Zeit. Er ist ein Arzt. Ärzte kommen etwas näher an Personen heran als vielleicht Lehrer oder Aufsichtshabende auf dem Arbeitsplatz. Einem Arzt vertraut sich auch eine Frau manchmal an. In jener Zeit war das sehr wichtig, denn Frauen wurden noch beschützt. Und so waren sie nicht so zugänglich. Und Lukas berichtet uns einiges aus dem Leben von weiblichen Personen, das nur weibliche Personen ihm offenbar haben erzählt können. So macht es Gott. Er kennt uns alle. Und aus dem Leben der Maria, die ja so Persönliches erlebt hat mit dem Herrn, das erzählt er hier auf sehr keusche Weise, sehr heilige Weise, sodass wir hier lernen, den himmlischen Geschmack zu bekommen, himmlische Ästhetik. Jesus kam, und Lukas berichtet das ziemlich ausführlich, was da alles in diesem Umfeld geschah. Bei einer frommen Familie, Zacharias und Elisabeth, und dann in der Familie der Maria. Sie war verlobt. In jener Zeit war das die erste Hälfte einer gültigen Heirat. Es war nicht eine Verlobung, wie wir sie kennen. Sie wurde nicht gebrochen, ohne dass eine richtige gesetzliche Scheidung durchgeführt wurde. Aber man lebte nicht zusammen. In dem Sinne war es eine Bewährungszeit. Und Maria sagt, ich kenne keinen Mann. Sie hat einen, aber sie kennt ihn nicht als Ehemann. Und der Herr sagt, du wirst den Messias auf die Welt bringen, den Höchsten, und er wird Sohn Gottes genannt werden. Gott in Menschengestalt, und das braucht es, um uns zu erlösen. Kein Mensch konnte das tun. Gott in Menschengestalt, ein Sündloser, ein Reiner, aber doch ein Mensch. Und da alle Menschen Sünder waren, konnte kein Mensch aus Weib geboren, bis dahin, uns erlösen. Und so kommt Gott selbst, hüllt sich ein in menschliches Fleisch und kommt auf die Szene menschlicher Geschichte und lässt sich erhängen an einem Kreuz. Gott schwebt zwischen Himmel und Erde und wird so zu einem wahren Mittler zwischen Himmel und Erde, um uns mit Gott zu versöhnen. Hast du diesen Jesus im Geiste schon am Kreuz dort gesehen, als deinen persönlichen Mittler, Vermittler, der dich mit Gott mit ausgestreckten Armen, wie er dort hing, dich mit seinem Vater versöhnen möchte? Du hättest dort hängen sollen, ich hätte dort hängen sollen. Das haben wir durchaus verdient. Jeder von uns hat die längste Hölle, eine ewige, verdient. Nichts Wenigeres. Und dieser hat Jesus in konzentrierter, dreistündiger Form geschmeckt. Für dich und für mich. Davon erzählt Lukas auch. Jesus ist der Mittler. Und er möchte uns versöhnen mit Gott. Gott hat gehandelt in Christus, als er am Kreuz hing. Und von ihm aus ist die Welt mit ihm versöhnt. Er hat nichts mehr uns entgegenzuhalten. Jesus hat die sämtliche Schuld getragen. Von ihm aus ist nichts mehr im Wege. Und das heißt, dass du heute so kommen darfst, wie du bist. Alle Leistungen, die von Gott gefordert wurden, sind bereits erfüllt. Du hast das Gebot Gottes umgestoßen. Du hast es verachtet. Du hast es übertreten. Jesus hat es für dich erfüllt. Er hat nicht nur dein Soll erfüllt, was du tun solltest. Er hat die Schuld für das, was du nicht tatst, und für das, was du verbrochen hast, ebenfalls auf sich genommen. Er hat beide Gesetzbücher auf sich genommen. Wir kennen sie heute auch noch. Das zweite ist das Strafgesetzbuch. Und das hat er am Kreuz auf sich genommen. Und es liegt jetzt nichts mehr vor, das dich hindern könnte, mit Gott versöhnt zu werden. Und so ruft Paulus, dessen Mitarbeiter Lukas gewesen war, so ruft er aus, lasst euch mit Gott versöhnen. Von Gott aus, sagt er, ist nichts mehr im Wege. Er hat uns versöhnt in Christus. Aber die zweite Versöhnung bei uns, bei der haben wir ein Wort zu sagen. Und zwar einfach, ja, ich komme. Bist du schon gekommen? kennst du schon den ersten Bericht, von dem Lukas hier spricht. Einen ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, das Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und so kann er sagen, jetzt will ich fortfahren, bis zu dem Tage, da er aufgenommen wurde. Das ist mir aufgefallen. Wir sagen Himmelfahrt. Die Schweizer sagen Auffahrt. Paulus schreibt Aufstieg. Die Engel sprechen von einer Himmelfahrt. Er ist aufgefahren gen Himmel oder aufgestiegen gen Himmel. Hier haben wir einen anderen Ausdruck. Aufgenommen. Ist das nicht schön? Da kann man an den Hebräerschreiber denken. Er ist hineingegangen hinter den Vorhang, den himmlischen, um sich dort zu setzen für uns. Der irdische Hohepriester, der muss stehen, denn sein Werk ist nie fertig. Er darf sich nicht setzen. Er muss den heiligen Raum, den heiligsten Raum wieder verlassen. Er muss gehbereit sein. Aber dieser Hohepriester, nachdem er sich selbst als Opfer gegeben hat, darf zurückkommen ins Allerheiligste des Vaters und er setzt sich zu Rechten des Vaters, wie ein König. Er selbst, der Urheber des Lebens, der alles geschaffen hat, er selbst hat die Schuld seines Geschöpfes auf sich genommen wie ein Priester. Gott ist sein eigener Priester. Gott ist sein eigener Mittler. Ich hatte einmal einen amerikanischen mennonitischen Professor zu übersetzen an der Akademie in Basel. Und wenn man das tut, dann bleibt so einiges sitzen. Und das hat er erwähnt. Gott ist sein eigener Mittler. Er braucht keinen anderen. Er bedient sich keines Mittlers unter den Menschen. Er selbst unternimmt das. Was Jesus hier getan hat am Kreuz, das gefällt Gott. Damit ist Gott zufrieden. Und der Himmel nimmt ihn wieder auf. Komm, du bist willkommen. Du Geliebter, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, kann der Vater wohl noch einmal sagen. Es ist vollbracht, du hast meinen Auftrag getan, erfüllt. Jetzt darfst du dich setzen. Die durchbohrten Hände sind immer noch zu sehen, die sind nicht geheilt. Das heißt, sodass die Male spurlos verschwunden wären. Geheilt, ja, aber nicht so, dass alles spurlos verschwunden wird, ist. Das bleibt, stellen wir uns das vor, in alle Ewigkeit. Uns heilt er. Christen, die gekreuzigt wurden, ich denke nicht, dass sie Nägelmale haben. Ich denke nicht, dass der Auferstehungsleib irgendwelche Martermale zurücklassen wird. Aber Jesus behält seine, um uns ewiglich daran zu erinnern, was er als Lamm Gottes für uns getan hat. Das hat Gott gefallen. Es gefiel ihm, sagt der Prophet Jesaja aus dem Munde Gottes, es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Er wurde aufgenommen. Als er gesandt wurde mit Weihnachten, dann wurde er nicht aufgenommen. Der Himmel gab ihn wohl her und er selbst verließ seine Herrlichkeit, legte sie zurück, legte sein himmlisches Gewand der Herrlichkeit auf die Seite und kam in einem neuen Gewand, einem sehr niedrigen, und wurde gelegt auf Heu oder Stroh wahrscheinlich. Und ich nehme an, schon nebst dem Vieh. Und Luther erzählte uns, das war gar nicht so hübsch und schön, wie wir das uns ausmalen. Mit Heiligenschein oder Kerzenlicht und so weiter, da hat es gerochen, gestunken. Als Maria und Josef ihr Opfer brachten, als sie den Herrn Jesus als Baby im Tempel darbrachten, konnten sie kein Opfer bringen, außer dem Allergeringsten, das Gott forderte, für die ärmsten Leute. Das ist vielsagend. In solch einer Familie, in solch einer Ehe ist Jesus zur Welt gekommen. Er hat alles hergegeben. Und als er dann heranwuchs und in die Öffentlichkeit trat, dann heißt es bei Johannes, er kam in sein Eigentum, in sein Volk hinein, in das Seinige, dort hätte er wohnen dürfen. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und darin ist das jüdische Volk das klarste Abbild von der ganzen Menschheit. Wir haben kein Recht, den Finger auf die Juden zu werfen. Sie sind ein Spiegelbild der ganzen Menschheit. Das ist der Wert der jüdischen Geschichte in der Bibel. Gottes Handeln an Israel ist ein Bild von seinem Handeln an uns allen. Und Gottes Umgang oder Israels Umgang mit Gott zeigt uns, wie wir mit Gott umgehen. Das ist ein Beispiel, ein Abschnitt von dem, was die ganze Menschheit macht. Wir haben ihn nicht aufgenommen. Wenige nahmen ihn auf. Und die, die ihn aufnahmen, denen gab er später die Vollmacht, das Recht, Gottes Kinder zu werden durch den Heiligen Geist. Damals noch nicht, das war noch nicht auf dem Plan Gottes. Aber sie wurden Kandidaten für dieses Vorrecht. Jesus wurde aufgenommen in den Himmel, aber als er kam, wurde er von dieser Welt verkannt und nicht aufgenommen. Aber er blieb hier wie ein Schaf unter Wölfen und hat seine Aufgabe in aller Treue verrichtet bis ans Kreuz. Einen ersten Bericht habe ich verfasst, bis zu dem Tag, was Jesus getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Die Apostel hatte er bereits erwählt, bevor er gestorben war, am Anfang seines öffentlichen Dienstes, einen nach dem anderen. Einige sind wohl wieder nach Hause gegangen und mussten vielleicht noch einmal gerufen werden. Aber dann blieben sie bei ihm, 12 Männer, es waren noch mehr Jünger, aber diese werden Apostel gesandt, das heißt als besondere Boten, Missionare. Das Wort Apostel bedeutet Missionar. In diesem Fall sind es die ersten grundsteinlegende, fundamentlegende Gesandte Jesu. Und mit diesen handelt er ganz besonders, auf besondere Art und Weise. Die instruiert er, das heißt, er unterweist sie. Das hatte er getan, bevor er starb. Und jetzt, wo er gestorben ist und auferstanden ist, jetzt verstehen sie schon etwas mehr, jetzt kennen sie die Schrift schon etwas besser. Und sie sind auch mehr geneigt zu glauben, was er sagt. Und Glaube ist ja eine Voraussetzung, oder Vertrauen ist eine Voraussetzung, damit wir verstehen, was weitergesagt wird. Sonst fällt es einfach ab und wir nehmen das nicht auf. Aber die Bibel sagt uns, dass als er auferstanden war, da verstanden sie die Schrift, die davon gesprochen hatte. Und Jesus selbst hatte ja gesagt, er werde gekreuzigt werden und er werde ihn nach 3 Tagen auferstehen. Und das war so explizit, so deutlich. Und doch haben die Jünger das nicht fassen können. Konnten es einfach nicht glauben, das konnten sie nicht wahrhaben lassen. Aber als es dann wirklich so kam, dann merkten sie, Jesus meint Wort für Wort, was er sagt. Und jetzt hören sie mit anderen Ohren, wenn er jetzt seinen erwählten Boten etwas weiteres erzählt von seinem Königreich, in dem er König ist. Bald wird er sagen, wie in Matthäus berichtet, mir ist alle Vollmacht, alle Autorität gegeben im Himmel und auf der Erde. Die übt er nicht mit dem Recht aus, mit dem er es einmal tun wird, noch nicht. Aber er ist der rechtmäßige König. auch heute schon. Und wir, die wir zu ihm gekommen sind, gefunden haben, wir sind der Anbruch dieses Königreiches, dieses neuen, dieses messianischen Königreiches, die Gemeinde. Sie ist ein Königreich und Jesus ist unser König. Paulus sagt im Kolosserbrief, er hat uns herausgeholt, befreit aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, aus der feindlichen Macht und hat uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Er ist also unser König. Und wenn Paulus von dem spricht, das ganz praktisch im Leben der Gemeinde stattfinden soll, in 1. Korinther 14, nein, Römer Kapitel 14, dann sagt er, das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es geht um das Wort Gottes. Das sollen wir hören, aber es ist Königreich Gottes. Und heute sind wir zusammengekommen im Namen dieses Königs und wir sind seine Leibeigenen. Also, Jesus unterweist noch weiter als König, als Haupt, als Hirte, als Lehrer. Er trägt verschiedene Hüte, seine Boten. Und das geschieht während 40 Tage. Er zeigt sich als den Lebendigen. Und das wird zweimal gesagt. Das zweite Mal so, er ließ sich sehen, er wurde gesehen. Das wird also betont, er ist wirklich auferstanden, leibhaftig auferstanden. Und wenn er gen Himmel fahren wird, dann ist er ein wirklicher, uns ähnlicher Herr Jesus. Und mit diesem Auferstandenen rechnen sie, auch wenn sie ihn nicht immer vor Augen haben. Wenn er dann gen Himmel fährt und eine Wolke ihn hinwegnimmt, dann denken sie, er ist nicht weit weg, er ist nicht verschwunden, er ist genauso da unter uns, wie er alle die Jahre war, es war und wie er sich jetzt zeigte. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und dieses gab ihnen schon neuen Mut, weiterzumachen. Und was er ihnen gab als Befehl und als Anweisung, dem sind sie dann gefolgt. Er hat sich gezeigt als Auferstandener, er hat sich sehen lassen, er hat gesprochen vom Königreich Gottes. Welche erwählt hatte durch den Heiligen Geist, Entschuldigung, diese gab er Anweisung durch den Heiligen Geist. Das hat mich etwas stutzig gemacht. Denn ich war der Auffassung, Jesus unterstellt sich der Führung des Geistes als Erniedrigter. Er, der Vater und der Heilige Geist gehören zum dreieinigen Gott. Sie sind alle auf gleicher Ebene, gleichwertig, gleich ewig, gleich mächtig, gleich allgegenwärtig, gleich allwissend. Aber wenn Gott in Menschengestalt zu uns kommt, da nimmt er unsere Ohnmacht gleichsam auf sich. Er behält seine Macht, er wurde nicht ohnmächtig, aber er legte seine göttlichen Eigenschaften schlafen. Sie waren da und er konnte sie jederzeit wecken, um einen Sturm zu stillen und so weiter. Aber er verzichtete auf den Gebrauch, um unseren Weg zu gehen. Und anstelle, dass er selbst von sich aus seine Vollmacht ausübte, hat er sich, wie wir es tun sollten, denn er nahm ja unseren Platz ein, unter die Führung des Geistes gestellt. Und so ließ Gott sich von Gott führen, wie ein Schwacher, wie ein Unwissender. Ja, das war während der Zeit seiner Niedrigkeit, aber ich lese in der Heiligen Schrift, dass seine Erhöhung mit der Auferstehung beginnt. Aber sie ist noch nicht vollständig. Sie setzt sich fort in der Himmelfahrt und sie setzt sich weiter fort, während er heute zur Rechten des Vaters sitzt, bis alle seine Feinde ihm zum Fußschemel gemacht werden. Das heißt, wenn Jesus in seiner Niedrigkeitszeit sich vom Heiligen Geist abhängig machte, dann bleibt dieses Verhältnis noch nach seiner ersten Phase der Erhöhung. Immer noch handelt er durch den Geist. Aber gleich wird es soweit sein, dass er sich als König setzt zu Rechten des Vaters und dann sendet er den Heiligen Geist und dann ist der Heilige Geist sein Diener, so wie er sich freiwillig dem Heiligen Geist unterstellt hatte, ihm zu dienen. Da zeigt Gott uns den Weg des Dienstes. Ganz freiwillig. Gott ist der Höchste, alle drei. Aber er dient innerhalb der Dreieinigkeit einer dem anderen. Das ist ein wunderschönes Bild, oder ein Beispiel besser, für unsere Ehe. Beide sind gleichwertig. Beide gleich ein Bild Gottes. Nicht in derselben Weise, aber doch gleichwertig. Bild Gottes. Beide erlösbar. Ohne Unterschied im Heil. Sie stehen nebeneinander. Und doch werden wir aufgerufen, im Bilde Gottes in Freiwilligkeit einander zu dienen. Und so dürfen wir unsere Kinder erziehen. Und wir dürfen ihnen sagen, ich stehe unter der Aufsicht Gottes, er ist mein Herr. Ich bin nicht dein König, du gehörst nicht mir, du gehörst Gott. Aber du bist uns anvertraut worden. Und ich will dir jetzt dienen und dir den Weg zeigen in das Leben und durch das Leben. Komm, ich begleite dich. Und so dürfen wir zeigen unseren Kindern, was es heißt, freiwillig zu dienen, aus Liebe. Das tut Gott. Also hier gibt er seinen Aposteln Weisung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist dient weiter dem Herrn Jesus und ist seine Kraft, können wir vielleicht sagen. Ich weiß nicht genau, wie das innerlich ausgesehen hat. Das heißt ganz schlicht durch den Heiligen Geist, mit Hilfe des Geistes vielleicht. Auf jeden Fall ist der Heilige Geist dort am Werk. Und Jesus ist dort am Werk. Und das ist grundlegend für das Weiterlesen der Apostelgeschichte. Wenn wir dort lesen, was geschah und gesagt wurde, dann sollen wir wissen, von Anfang an ist dies eine Angelegenheit des Heiligen Geistes gewesen. Und dies ist etwas, das unter der Regie, unter der Regierung des Herrn Jesus geschieht. Das haben wir ernst zu nehmen, was dort geschrieben steht. Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist haben also die Jünger gehandelt, welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigte durch mancherlei Beweise und ließ sich sehen und ihnen 40 Tage, während 40 Tage, und redete mit ihnen vom Königreich Gottes. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Der Bruder sagte richtig in der Einleitung, das heißt auf den Heiligen Geist. Die Verheißung war ja schon da, auf die Verheißung, so wie wir das uns zum Ausdruck bringen, auf die brauchten sie nicht zu warten, denn die war ja schon gegeben. Verheißung steht hier für die Erfüllung der Verheißung. Das ist die Sprache der Schrift und daran müssen wir uns gewöhnen. Also auf das, was die Verheißung gesagt hatte, auf das sollten sie warten, nicht auf die Kundgebung, die war schon gegeben, die Verheißung selbst. Dies ist eine Verheißung des Vaters, seines Vaters. Er selbst hatte den Heiligen Geist verheißen. Aber nicht nur er war nicht der Erste. Johannes der Täufer hatte es vor ihm getan. Zacharja vor ihm, Jesaja vor ihm. Im Alten Testament waren manche Verheißungen vom Heiligen Geist. Das Alte Testament hatte nicht nur einen Erlöser verheißen, nicht nur Weihnachten, sondern es verhieß auch das Kommen der dritten Person Gottes. Auch Pfingsten war eine Verheißung, nicht nur Weihnachten im Alten Testament. Das gerät oft so in den Hintergrund. Aber das Neue Testament macht uns das deutlich, wenn wir es im Alten Testament übersehen haben. Jesus sagt nun seinen Jüngern, auf diese Verheißung oder auf diesen Heiligen Geist, der verheißen worden ist von Propheten und mir, von unserem Vater im Himmel, auf diese Verheißung und auf diesen Geist sollt ihr warten. Das heißt nicht, dass wir heute wieder warten sollen. Zu schnell sagen wir manchmal, ja, hier steht es geschrieben, wir sollen ja das so tun auch, wenn es so geschrieben steht. Aber Gott wiederholt sich nicht immer. Jesus ist nur einmal geboren. Weihnachten wiederholt sich nicht. Pfingsten wiederholt sich nicht. Dieses Warten wiederholt sich nicht. Es hat sich erfüllt, es ist Geschichte. Es ist also wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, genau lesen und uns fragen, was geschieht noch einmal von selbst und was soll noch einmal geschehen, wofür wir verantwortlich sind und was ist geschehen und darauf bauen wir. Ich habe etwas von meinem Großvater gelernt. Ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn allzu gut kennenzulernen, aber ich habe ihn erlebt und ihn lieben gelernt, schätzen gelernt. Und ich habe noch im Ohr, was er einmal, als ich ein Junge war, es war genau bei uns wie hier, wir saßen vorne und hinter uns saßen die Großväter und dann saßen die jungen Männer und dann die Väter, vielleicht noch mit kleinen Kindern ganz hinten. Und mein Großvater saß dort, wo der Bruder Bergen jetzt sitzt. Und wir hatten einen sehr feinen Bibellehrer einmal in unserer Gemeinde. Er hieß Bruder Penner. Und damals hatten die Brüder, wie auch heute oft das geschieht, die Sitte, manchmal zwischendurch eine Frage an die Gemeinde zu richten. Und dann zwischendurch fragt er, was machen wir, wenn wir einen Bibelvers nicht verstehen? Prompt sagte mein Großvater, man liest ihn noch einmal. Und ich bekam so den Eindruck, das war nicht ganz die Antwort, die Bruder Penner erwartet hatte. Und dann sagte er, sehr fein, und was macht man, wenn man ihn immer noch nicht versteht? Prompt antwortete mein Vater, man liest ihn noch einmal. Wunderbar. Wenn du lesen kannst, dann kannst du noch einmal lesen. Ich musste mich einmal beschämen und belehren lassen von einem holländischen Arzt, als wir dort wohnten. Meine Frau war sehr krank gewesen, längere Zeit. Und ich war wieder bei ihm. Und ich meinte, mich etwas beschweren zu müssen. Und es ging um eine Karte und was darauf stand. Und dann sagte er natürlich auf Holländisch, lesen Sie das doch noch einmal. An der Uni haben wir gelernt, genau zu lesen. Ich las es noch einmal und ich war im Unrecht. Ich hatte nichts zu beanstanden. Jeder von uns kann, wenn er lesen kann, die Bibel lesen und noch einmal lesen und noch einmal lesen. Und was viele nicht wissen, Schüler, Studenten, das reine Lesen ist eine Form des Studiums. Eine Form. Es will aber geübt werden. Das Auge will sich konzentrieren, sich nicht ablenken lassen. Was steht eigentlich geschrieben? Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Das ist jetzt erfüllt, denn Pfingsten ist gekommen. Sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, und jetzt fängt Lukas an zu zitieren, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden oder getauft, das ist dasselbe Wort. Nicht lange nach diesen Tagen. Und später erfahren wir, dass es 10 Tage war. Also 10 Tage haben sie zu warten. Sie wussten nicht, wie lange es sein werde. Aber wir wissen es jetzt. Nach dieser Zeit kommt der Heilige Geist. Und es werden vier Ausdrücke gebraucht, um dieses Kommen zu beschreiben oder zu kennzeichnen. Vier Bezeichnungen werden gegeben für das, was am Pfingsttage geschah. Und diese vier Kennzeichnungen sind sehr wichtig. Wenn wir die Apostelgeschichte genau lesen, können wir bewahrt bleiben vor pfingstlicher Irrlehre. Die kommen gern mit der Apostelgeschichte. Und als ich mich dieser Frage einmal gründlich zu widmen hatte, aus zwei Gründen, ungefähr 1970, 71, dann muss ich zu meiner Schande sagen, ich musste der Sache auf den Grund gehen, denn ich hatte zu lehren. Und ich dachte, wenn ich das jetzt sehr sorgfältig untersuche, könnte es vielleicht sein, ich sagte das nicht so, aber innerlich hatte ich die Befürchtung, ich könnte auf Widersprüche stoßen. Manchmal spricht man von Ausnahmen, von Wegen. Zu meiner Schande muss ich sagen, aber zur Ehre Gottes, die Schrift ist sehr, sehr genau. Sie lässt sich ruhig aufs Korn nehmen. Nimm nur dein Mikroskop, sagt sie. Das Größte, das du hast, und lies jeden Buchstaben mit letzter Genauigkeit. Und du wirst erfahren, dass ich lauter Licht bin, keine Dunkelheit, lauter Wahrheit, keine Inkonsequenz. In der Apostelgeschichte haben wir keinen Fall, nicht einen einzigen, wo jemand, der wiedergeboren war, noch erst später den Heiligen Geist bekam. Ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, das zu erklären, aber Sie dürfen es mir abnehmen. Und ich darf Sie herausfordern, zu prüfen, ob das stimmt. Aber bitte, wie mein Großvater, genau lesen, noch einmal lesen, noch einmal lesen. Wie steht's geschrieben? Wie steht's nicht geschrieben? Die Schrift ergänzt sich, deshalb braucht sie nicht mit jedem Vers eine ganze Bibel wert von Wahrheit aussagen. Sie verlässt sich darauf, dass ein anderer Vers zusammen mit ihm die Wahrheit Gottes im weiteren Sinne sagt. Die Bibel ist wie eine Orange. Die Haut macht es, dass wir ein Stück Obst haben, eine Frucht. Entfernen wir die Schale, dann entdecken wir, dass sie aus mehreren Teilchen besteht, die wir ruhig auseinandernehmen können. Und dann liegen sie da, separate Teile. Aber sie sind Teile einer Frucht. Und so ist es mit der Heiligen Schrift. Sie ist eine Frucht Gottes, die er uns geschenkt hat. Und eines ergänzt das andere. Und wenn wir etwas in einem Vers nicht finden, wir hatten es da erwartet, lesen wir weiter. Oder das, was vorher gesagt war. Und wir werden vieles ergänzt sehen. Wir werden aber nicht alles finden. Nicht einer von uns wird allzu viel erfahren. Jeder von uns ist beschränkt, nicht nur weil er so beschaffen ist, sondern weil Gott das so will, damit ein anderer mir dient, damit ich über einen anderen erfahre, was Gott hier gesagt hat. Ich kann die Schrift nicht ganz alleine verstehen. Ich diene anderen, sie dienen mir. So ergänzen wir einander. Ich lese mit Demut. So steht es geschrieben. Moment, sagt dein Bruder, es steht nicht ganz so geschrieben. Das Wort bedeutet dieses oder das ist auch noch da und so weiter. Und so ergänzen wir einander. Noch einmal, wir haben diese Kennzeichen des Kommens des Herrn Jesus. Und was haben wir hier in Vers 5? Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Das deutsche Wort taufen heißt untertauchen, eintauchen. Nicht wieder herausnehmen. Das Herausnehmen gehört nicht zum Tauchen, auch nicht zur Taufe. Der Grund, weshalb wir den Täufling aus dem Wasser holen, ist der, dass er nicht sterben soll. Die Bestattung ist das, worum es geht in der Taufe. Dass wir dann mit der Herausnahme ein Bild von der Auferstehung haben, das ist klar. Aber das war nicht ursprünglich notwendigerweise in der Taufe vorgesehen. Denn wenn man einen Stein ins Wasser wirft, sagt der Grieche, der Stein ist getauft worden, aber er bleibt unten liegen. Ob ein Soldat, der sein Schwert in die Kehle seines Feindes tauft, das Schwert wieder zurückholt, ist ihm überlassen. Und wenn es da stecken bleibt, er hat es getauft, sagt er. Das ist ein alltägliches Wort. Wenn wir im Heiligen Geist getauft werden, kommen wir nicht wieder raus. Es sei denn, wir aufhören an Jesus zu glauben und Gott nimmt uns den Heiligen Geist. Er verhüte das. Aber es gehört zur Taufe im Heiligen Geist, dass wir im Geist bleiben. Der Heilige Geist ist das Element. Jesus ist der Taufende. Wir sind der Kandidat. Wir werden getauft. Und so geschieht die Taufe im Heiligen Geist. Und dieses Taufen begann am Pfingsttag und setzte sich dann fort. Das ist aber nur ein Ausdruck. Wenn der Heilige Geist kommt, wie steht es da geschrieben? Es heißt, ein Brausen kam vom Himmel. Und wir erfahren, dass das ein Bild ist vom Heiligen Geist. Damit verbinden wir dann das Kommen des Geistes, obwohl das nicht so ausdrücklich geschrieben steht. Aber aus dem Zusammenhang nehmen wir an, hier ist das Kommen des Geistes beschrieben. Und da heißt es, er füllte das ganze Haus, oder dieser Geist füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Wenn eine Flut kommen sollte, ich weiß nicht, auf welcher Höhe wir hier liegen. Aber wenn es möglich wäre, dass der Rhein sich überfluten sollte und das Wasser käme bis zur Höhe dieses Hauses und finge an, dieses Haus zu füllen, wären wir getauft, wenn wir hier sitzen bleiben wollten. Die Jünger sitzen im Haus und der Heilige Geist kommt und füllt das Haus ganz und so werden sie getaucht in den Heiligen Geist. In diesem Fall bewegt sich nicht der Kandidat, sondern das Element, wie in einer Dusche. Aber das macht keinen Unterschied. Ist die Dusche stark genug, werden wir umgeben von Wasser. Und so sind sie mit dem Kommen des Geistes über sie, überschüttet und getaucht und getauft mit dem Heiligen Geist. Ein anderer Ausdruck, den haben wir in Vers 8, sondern ihr werdet Kraft bekommen, wann der Heilige Geist auf euch kommt, über euch. Übrigens, den Begriff Taufen haben wir wieder in Kapitel 10 im Haus des Cornelius. Auch dort werden die Leute getauft. Und den Begriff des Kommens auf, den haben wir einige Mal in der Apostelgeschichte. Wo der Heilige Geist kommt, da kommt er auf Menschen. Und übrigens, was in Vers 5 Taufen ist, ist in Vers 8 hier in Kapitel 1 Kommen auf. Das ist dasselbe. Ich darf die zwei nicht trennen. Kommt der Heilige Geist auf einen Menschen, dann ist das dasselbe wie eine Taufe im Geist. Wird man getauft mit dem Heiligen Geist, dann ist das ein Kommen des Geistes auf. Und wenn ich jetzt schon vorwegnehmen darf, es ist gleichzeitig ein Kommen hinein. Man wird getränkt mit dem Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 13. Man wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Alle diese Ausdrücke gehören zusammen. Es sind verschiedene Ausdrücke, denn sie wollen uns eine Vielseitigkeit zeigen, dieses ganzen wichtigen Ereignisses, das Gott uns widerfahren lässt. Nicht eines bringt alles zum Ausdruck, sie ergänzen einander, aber sie beziehen sich auf einen und denselben Akt Gottes an uns, nämlich die Rettung. Denn Gott ist die Rettung. Christus ist die Rettung. Und wenn der Geist kommt, kommt Gott, kommt Jesus. Die kommen nicht einer nach dem anderen, wie Markus Haus erwähnte. Ich bin in dem Zimmer gewesen, wo er seine Geistestaufe erlebt haben soll. Ich glaube nicht daran, aber so wird erzählt. Markus Hauser hat im Segen wohl gearbeitet, aber an dieser Stelle ging er irre und hat der Pfingstbewegung großen Dienst getan und der Geschoner-Bewegung einen schlechten Dienst. Er sagte, wir müssen eine dreifache Bekehrung erleben, eine zum Vater, eine zum Sohn und eine zum Heiligen Geist. Nein. Jesus sagte, der Vater und ich werden kommen und bei ihm Wohnung machen, zusammen. Und Paulus sagt, wo der Herr Jesus ist, da ist der Heilige Geist, und wo der Heilige Geist ist, da ist der Herr Jesus. Römer Kapitel 8. Gott trennt sich an dieser Stelle nicht. Der ganze Gott kommt und nimmt Wohnung bei uns auf, und wir nehmen Wohnung auf in ihm. Gegenseitige Innewohnung. Wir im Geist, die Gemeinde im Geist, jeder Einzelne im Geist und der Geist in uns. Alles das ist mitzudenken, wenn wir eines der Kennzeichen lesen. Vers 6. Da die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, wirst du in dieser Zeit das Königreich für Israel wieder aufrichten? Wie kommen die Jünger auf diesen Gedanken? Jesus hat vom Heiligen Geist gesprochen. Was hat das mit dem Königreich Israel zu tun, mit dem künftigen Reich Israel? Sehr viel. Jesaja 32 hatte einen gerechten König angesagt. Ein Wort, das sich nur auf den Messias beziehen kann. Da ist Jesus auf wunderbare Weise beschrieben in Vers 2. Ein starker Fels im wilden Sturm, singen wir, stammt aus Jesaja 32. Wasser in einem dürren Lande, das ist Jesus, nicht irgendein Mensch, wie einige Übersetzer erwähnen. Es kann nur einer sein. Aber wir lesen dann weiter und der Prophet sagt, von Gott inspiriert, bevor dieser König kommt und seine Fürsten in Gerechtigkeit richten, wird es schwierige Zeiten geben, wo auch die Frauen gesetzlos werden. Das ist das Schlimmste in der Gesellschaft. Wenn auch die Frau so weit runterkommt. Dr. Lowry, den ich in meiner Jugend gehört habe, war ein sehr gesegneter Radioprediger. Er sagte, niemand kann so hochsteigen, so edel werden wie eine Frau. Und niemand kann so tief fallen wie eine Frau. Aber diese Zustände kommen, sagt der Prophet, bis, sie halten an, und wir sind heute in diesen Zuständen, bis aus der Höhe ausgegossen wird der Geist. Und die Jünger hatten Grund, das Kommen des Geistes mit dem Beginn der Königsherrschaft des Messias zu verbinden. Und wenn Jesus jetzt als König vor ihnen steht und vom Königreich Gottes spricht, seinem Königreich, und sie sind ja haben Teil daran, und sie sollen jetzt auch mitherrschen, vielleicht denken sie sich als die Fürsten, die jetzt mitherrschen werden nach Jesaja 32, dann fragen sie, sie verbinden das. Vielleicht nach dieser Stelle. Ist das jetzt? Sie hatten sich vorhin getäuscht. Aber jetzt würden Sie es doch nicht täuschen, oder? Jesus verneint nicht, dass die zwei zu verbinden sind. Er rügt sie keineswegs. Er sagt nur, wann Gott vorhat, einiges zu tun im Verlauf der Geschichte dieses Königreiches. Das gebührt euch nicht zu wissen. Aber sagt nicht, dass es nicht so kommen wird. Und es kommt eines Tages so, Zacharia 12. dann wird der Heilige Geist auch auf Israel ausgegossen, wie angekündigt. Und dann wird der König in Gerechtigkeit herrschen. Und wenn Petrus auf dem Pfingsttag sagt, was jetzt ausgegossen ist, das ist das, wovon Joel sprach, dann sagt er nicht, dass der ganze Joel-Text sich heute erfüllt hat, am Pfingsttage, sondern dieser Geist ist das, wörtlich, dies ist das. Dieser Geist, übrigens im Griechischen ist Geist sächlich, dieses. Dieses, das heißt dieser Geist, müssen wir im Deutschen sagen, ist das. Was hier geschieht, ist das, wovon Joel gesprochen hat. Das heißt, der Geist, der kommt, der ist jetzt schon da. Und das mussten die Jünger lernen, dass Gott die Geschichte aufteilt. Aber er hält sein Wort. Und er sagt, jetzt müsst ihr wissen, bald, nach nicht mehr vielen Tagen, kommt dieser Geist. Und er wird kommen, das weiß Petrus in Kapitel 2 zu sagen. Jesus ist erhöht worden zur Rechten des Vaters. Er ist König, er thront dort. Und er hat ausgegossen diesen Geist. Und somit bekamen sie die Kraft. Und um die Kraft des Geistes brauchen wir also nicht mehr zu beten. Sie ist da. Unsere Aufgabe ist der Gehorsam. Das Vertrauen, ob ich ihn spüre oder nicht. Ich brauche nicht zu beten, Herr, lass mich deine Gegenwart verspüren. Das gewährt Gott uns nicht notwendigerweise. Es ist nicht meine Sache. Meine Sache ist es, in ganzer Abhängigkeit, im Bewusstsein meiner eigenen Schwachheit, mich zu verlassen auf seine Stärke. Und er wird handeln. Und wir erleben die Fortsetzung von dem, wovon Lukas an Theophilus geschrieben hatte. Jesus fing an zu handeln und zu lehren. Das tut er heute. Wir wollen wieder im Gebet antworten auf sein Wort. Und jeder darf so frei sein und sich daran beteiligen. Wir stehen dazu auf.